SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Es geht wieder los. In Rheinland-Pfalz ist bereits seit einer Woche wieder Schule. In Baden-Württemberg sind die Sommerferien jetzt auch vorbei. Was beide Bundesländer gemeinsam haben, die Probleme der Schulen sind noch die gleichen wie im alten Schuljahr. Vor allem, es gibt zu wenige Lehrerinnen und Lehrer. Mehr als 14.000 fehlen deutschlandweit. Wir schauen deswegen heute auf zwei Aspekte zum Lehrkräftemangel. Erstens eine große Hoffnung. Wir haben nämlich zwei Quereinsteigerinnen getroffen, die schon mitten im Berufsleben standen, bevor sie jetzt mit Anfang 40 frisch als Lehrerinnen durchgestartet sind.
Das ist es. Das ist der beste Job.
Aber wir schauen auch auf die andere Seite. Lehrerinnen und Lehrer, die so frustriert sind, dass sie den Job hinschmeißen und sich was anderes suchen. Wir sprechen dafür mit einer Frau, selbst Ex-Lehrerin, die andere Aussteiger berät.
Lehrkräfte machen das, um ihre eigene psychologische und körperliche Gesundheit sicherzustellen und wieder ein qualitativ hochwertiges Familienleben führen zu können.
Es bleibt also ein ziemliches Spannungsfeld an den Schulen. Das und mehr in den nächsten rund 20 Minuten hier in SWR1 Arbeitsplatz. Schön, dass ihr zuhört. Hurra! Mach was, was Spaß macht und werde Lehrerin. Mit diesem Spruch wirbt Baden-Württemberg um neue Lehrkräfte, denn die sind Mangelware. Wenn jetzt die Schule wieder losgeht, dann sind noch immer viele Stellen nicht besetzt. Genau genommen 475 in Baden-Württemberg und 170 in Rheinland-Pfalz. Das hat eine Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland ergeben. Eine Option, um möglichst schnell an neue Leute zu kommen, das sind Quereinsteiger, die bisher in anderen Berufen gearbeitet haben. Genauso haben das zwei Frauen gemacht, die Geli Hensoldt für uns getroffen hat.
Wenn ich vor der Klasse stehe, weiß ich, warum ich es mache. Allein dieses Gefühl, meine Augen fangen da an zu strahlen, wenn ich überlege, dass ich früher Erzieherin bin, kein Abitur habe und jetzt als Lehrerin dastehen kann und das, was ich gelernt habe und meine Praxiserfahrung weitergeben kann, das ist es. Das ist der beste Job.
Susanne Fieger, 41 Jahre alt, ist Lehrerin an einer hauswirtschaftlich-sozialpädagogischen Schule in Backnang. Birgit Behnke, heute 43, kommt aus der freien Wirtschaft. Auch sie arbeitet mittlerweile an einer beruflichen Schule.
Also in meinem früheren Leben war ich tatsächlich im Personalbereich bei einem Einzelhändler, einem großen, und war halt auch Ausbilderin und ich habe es bisher nicht bereut. Ich bin eher total stolz auf mich.
Die zwei haben ziemlich viel auf sich genommen für ihren Traumjob Lehrerin. Birgit Behnke zum Beispiel musste nochmal studieren, Kindheitspädagogik in Tübingen. Die praktische Ausbildung zur Lehrkraft hat für die beiden dann nochmal 2 Jahre gedauert. Kein Zuckerschlecken, sagt Susanne Fieger.
Das war heftig. Also ich habe bis zu 60 Stunden in der Woche gearbeitet. Man ist ja am Seminar und man hat hier gleichzeitig Unterricht und man hat ja noch nie unterrichtet, musste sich natürlich dann das beibringen. Und das dauert halt am Anfang recht lange, bis eine Unterrichtsstunde steht.
Sie kennen natürlich auch die Schattenseiten ihres neuen Berufs. Die Überlastung, die personelle Not an vielen Schulen. Aber davon haben sie sich nicht abschrecken lassen, sondern sehen auch die Vorteile des Jobs. Zum Beispiel sei es leichter, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen.
Hallo, heute haben wir die letzte Stunde und ich würde gerne mit Ihnen reflektieren. Ich brauche Sie alle in der Mitte.
An ihrer Schule unterrichtet Susanne Fieger jetzt angehende Erzieherinnen. Und die finden es ziemlich gut, dass es hier Lehrer mit praktischer Berufserfahrung gibt.
Da bringen sie auch ein bisschen Erfahrung mit, wie das so im Kindergarten ist und so, wenn sie dort schon selber waren.
Also ich finde das total schön, dass wir sie haben, denn sie hat noch ein paar neue Wege aufgemacht, die ich jetzt gerne mal betreten würde, sobald ich mit der ersten Ausbildung fertig bin, dass ich gleich in die nächste Ausbildung eintritt und vielleicht auch den gleichen Weg nehmen würde wie sie selbst.
Auch Behnke sagt, dass sie aus der Wirtschaft komme, sei für die Schülerinnen und Schüler eine Bereicherung. Sie selbst allerdings musste sich an das System Schule, vor allem an die Verwaltung, erstmal gewöhnen.
Das ist ein ganz anderes System. Ich bin aus einem Bereich, da wurde sehr schnell abgearbeitet und ich bin es gewohnt gewesen, relativ zügig auch Entscheidungen mitgeteilt zu bekommen. Und das ist was, was wirklich auch sehr lang sich ziehen kann. Das bin ich aus der Wirtschaft nicht gewohnt.
Trotzdem, auch wenn der Beruf manchmal ziemlich stressig ist, sind beide Quereinsteigerinnen sicher, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Nochmal Susanne Fieger.
Ich stehe vor der Klasse und es ist einfach schön, die zu begleiten auf ihrem Weg.
Ja, das klingt echt begeistert und motiviert, oder? Da kann man nur hoffen, dass dieser Enthusiasmus erhalten bleibt, denn viele Lehrerinnen und Lehrer erleben irgendwann genau das Gegenteil. Sie stellen fest, dass der Beruf doch nicht mehr ist, was sie eigentlich erwarten und dass sie mit dem Schulsystem nicht mehr klarkommen. Und dann kommt die Überlegung, soll ich den Job nicht einfach hinschmeißen? Genau so ging es auch Isabel Probst. Sie war Lehrerin für Englisch und Geschichte bis 2015. Heute ist sie Beraterin für andere frustrierte Lehrerinnen und Lehrer, die den Beruf wechseln wollen. Frau Probst, warum wollen diese Lehrkräfte wie Sie den Job aufgeben?
Das ist eine Entscheidung, die ganz, ganz viele Dimensionen hat. Man kann sich sicherlich vorstellen, wenn eine Lebenszeitverbeamtung daran hängt, lebenslange Sicherheit, so das Versprechen, dann überlegt man sich das sehr gut. Und da reicht es nicht, wenn ein Frustfaktor der Auslöser ist. Ich denke, das, was am verbreitetsten ist, ist die allgemeine Arbeitsbelastung von Lehrkräften. Aber eben nicht nur das, sondern die Schulstruktur, die ganze Gesellschaft hat sich sehr gewandelt. Und das bringt unglaublich viele Herausforderungen mit in die Schulen, für die es aber eigentlich gar kein Fachpersonal gibt. Denn die Lehrkraft ist ausgebildet fürs Lehren und nicht dafür, Sozialarbeiter zu sein oder Reiseorganisator einer Klassenfahrt. Diese Aufgaben dominieren aber extrem. Und Schülerinnen und Schüler bringen heute auch ganz andere Herausforderungen aus dem Elternhaus und aus dem sozialen Umfeld mit. Da sind Lehrkräfte nicht drauf vorbereitet und das führt zu einer unglaublichen Steigerung der Arbeitslast. Da gibt es keinen pädagogischen Spielraum für Kreativität, für Experimentelles, sondern man ist im Grunde nur noch in Fließbandarbeit gefangen.
Welche Möglichkeiten zeigen Sie Ihren Klientinnen und Klienten denn auf?
Das ist ganz individuell. Für manche gibt es Feinjustierungen innerhalb des Schulsystems. Das kann die Stundenreduktion sein. Für viele geht diese Möglichkeit aber gar nicht mehr. Es ist Lehrermangel und Stundenreduktion werden immer mehr beschränkt. Es kann sein, dass es eine Versetzung an eine andere Schule bringt. Für manche bedeutet es aber auch den Wechsel aus dem öffentlichen Schulsystem ins Privatschulwesen, wo sie oft viel attraktivere Lehrbedingungen vorfinden. Aber wenn ich für unsere Kunden spreche oder so da auf das Gros schaue, dann wählt doch die Mehrzahl den Wechsel in die freie Wirtschaft oder in eine Selbstständigkeit.
Jetzt sind in der Privatwirtschaft die Löhne häufig geringer. Es herrscht Kostendruck. Eine Jobgarantie wie durch den Beamtenstatus gibt es auch nicht. Was macht dieses Umfeld trotzdem attraktiv?
Es ist eigentlich immer ein Gewinn von Lebensqualität. Und ja, oft ist das mit einem Gehaltsabstieg, auch teilweise mit eklatanten Gehaltseinbußen verbunden, entweder vorübergehend oder auch langfristig. Das wird aber gut abgewogen und dann auch gerne in Kauf genommen, denn der Gewinn liegt auf der Hand. Also Lehrkräfte machen das, um ihre eigene psychologische und körperliche Gesundheit sicherzustellen und wieder ein qualitativ hochwertiges Familienleben führen zu können zum Beispiel. Und ja, es gibt natürlich Branchen, die auch 60-Stunden-Jobs haben. Und gleichzeitig ist die Belastung dann doch nicht so hoch wie im Lehrberuf, weil das Anforderungsprofil ein anderes ist. Und ich kann Ihnen sagen, ich arbeite heute auch 50-Stunden-Wochen und ich war nie wieder so erschöpft wie im Lehrberuf. Also es ist eine andere Qualität von Arbeit, selbst wenn man doch umfänglich viel Stunden arbeitet.
In welchen neuen Berufen landen Ihre Klientinnen und Klienten denn?
Es ist ganz unterschiedlich, wie das Interessensgebiet der einzelnen Person ist und wo sie gerne wirksam werden möchte. Viele Lehrkräfte bleiben noch grundsätzlich im Bereich Bildung und Weiterbildung, manchmal immer noch mit Jugendlichen und Kindern. Was ihnen dann aber wichtig ist, ist, dass es bewertungsfrei ist. Denn die Bewertung ist was, was vielen Lehrkräften gegen den Strich geht, weil das einfach nicht mit ihrem Menschenbild von Förderung und Potenzialentfaltung übereingeht. Das heißt, sie arbeiten dann manchmal zum Beispiel noch in lerntherapeutischen Praxen oder im Bereich Familienberatung. Manche machen aber auch einen Klientenwechsel. Dann geht es eher in den Bereich betriebliche Weiterbildung, also Erwachsene als Klientel, Training. Aber aktuell sehen wir, dass zum Beispiel die IT, das ist ja eine Branche, die wahnsinnig boomt und auch immer nur noch weiter wachsen wird, dass die Quereinsteiger aus allen Bereichen absorbiert. Insbesondere bei Lehrkräften kommt da das Projektmanagement in Frage. Lehrkräfte sind es durch ihren Beruf gewohnt, ständig 20 Bälle in der Luft zu halten und mit 200 Personen gleichzeitig in Kontakt zu sein. Deswegen sind Lehrkräfte eigentlich geborene Projektmanager. Ihnen fehlt vielleicht noch das Handwerkszeug, das in die IT zu tragen. Aber wir sehen jetzt gerade, dass viele im Bereich E-Learning, Projektmanagement oder eben auch im außerschulischen Bildungsbereich unterkommen.
Was kann denn das Schulsystem von den Aussteigerinnen und Aussteigern lernen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und da wünsche ich mir auch offenere Ohren seitens der Politik. Denn wenn Beamtinnen und Beamte diesen harten Einschnitt in ihrem Leben in Kauf nehmen, um mehr Lebensqualität für weniger Geld zu gewinnen, dann bedeutet das ja, dass es massive Mängel gibt. Und das startet bei ganz basalen Anforderungen, die in anderen Branchen eine Selbstverständlichkeit sind, zum Beispiel der Arbeitsschutz. Als Lehrkraft arbeitet man permanent ohne gesetzlich vorgeschriebene Lautstärkegrenzen, ohne gesetzlich vorgeschriebene Pausenzeiten, ohne ergonomische Möbel. Darüber würde eine Lehrkraft schon lachen, über ergonomische Möbel in der Grundschule, ohne die passenden Endgeräte. Und das sind Dinge, die in anderen Branchen, ja, das muss ja geregelt sein, um überhaupt Fachkräfte zu gewinnen. Im Lehrberuf ist das eine Selbstverständlichkeit, dass es all dies nicht gibt. Also wäre es schon mal wichtig, überhaupt basalen Arbeitsschutz herzustellen, bevor wir über qualitative Aspekte wie Lehrplanentschlackung, Arbeitszeiterfassung reden. Im Lehrberuf wird ja auch trotz Arbeitszeiterfassungsgesetz die Arbeitszeit nicht erfasst, was zu massenhaft unbezahlten Mehrarbeitsstunden führt. Jetzt kann man sagen, ja, Beamte sind doch gut bezahlt. Dafür müssen die jetzt einiges in Kauf nehmen. Aber man sieht, das ist den Menschen heute nicht mehr so wichtig wie ihre eigene Lebensqualität.
Kommen wir zum Schluss nochmal zurück auf das Kernproblem, nämlich, dass es zu wenige Lehrer gibt. Auf der einen Seite zu wenige, die den Beruf wählen, auf der anderen Seite jede Menge, die Sie auch beraten, die aussteigen wollen. Sehen Sie eine Chance, dass das Schulsystem dieses Problem in absehbarer Zeit bewältigt bekommt?
Ich bin da tatsächlich ziemlich schwarzmalerisch unterwegs. Ich glaube, dass die Scheu davor, wirklich tiefgreifende Veränderungen im Schulsystem anzustrengen, doch sehr groß ist. Denn auf politischer Ebene ist man immer auf Wiederwählbarkeit bedacht. Und Schulpolitik ist ein wahnsinnig emotionales Thema, zu dem jeder eine Meinung hat. Und wo Schülereltern auch ein sehr großes, konservativ bremsendes Element für Schulreform sind. Und deswegen sehe ich, dass es einzelne Schulen gibt, auch heute schon, die es besser machen und dass die aber auch vereinzelt bleiben. Aber ich glaube, dieses Problem wird uns noch lange, lange beschäftigen.
Sagt Isabel Probst, sie berät frustrierte Lehrerinnen und Lehrer zum Jobausstieg. Frau Probst, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, ich danke Ihnen.
Ja, und noch mehr zum Fachkräftemangel an Schulen und seinen Folgen gibt's auch in unserem Podcast SWR 2 Geldmarkt Meinung. Zum Ende der Sommerferien geht es darum, wie der Lehrkräftemangel unsere Zukunft kaputt macht. Den Link zur Folge habe ich in die Shownotes gepackt. Und jetzt Themenwechsel. Das muss ganz schön wehgetan haben, wie Bundeskanzler Olaf Scholz sich da beim Joggen verletzt hat. So sehr, dass er jetzt einige Zeit mit einer Augenklappe rumlaufen muss. Aber Respekt, der Kanzler nimmt den neuen Look mit Humor und hat in weiser Voraussicht das Internet direkt einfach selbst zum Witzemachen quasi aufgefordert. Und die sogenannten Memes, die kamen dann natürlich prompt. Der perfekte Anlass, dass auch wir einen Brief schreiben, unseren satirischen Brief der Woche von Sabine Geipel.
Lieber Olaf Scholz, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Auch wenn Sie das ja gerade selbst schon machen. Ich meine, ich hätte da doch zumindest ein lachendes Auge bei Ihnen diese Woche gesehen. Okay, das war wirklich ärgerlich, beim Joggen voll aufs Gesicht zu knallen. Aber klar, kann passieren. Wahrscheinlich hatten Sie einfach die Ampel ignoriert. Und Sauweh tat sicher auch. Aber wer die aktuellen Umfragewerte der SPD aushalten muss, der ist ja einiges an Schmerzen gewöhnt. Augen zu und durch, haben Sie sich wohl gesagt. Und im Nachhinein war das wirklich ein cooler Move von Ihnen, lieber Olaf Scholz, mit Augenklappe in die Offensive zu gehen und das Internet aufzufordern, Witze über Sie zu machen. Scholz als Pirat in Fluch der Politik, Scholz mit Papagei, Scholz, der mit blauem Auge davonkommt aus der Schlacht mit der FDP, Scholz mit zwei Augenklappen, der nichts gesehen hat, Stichwort Cum-Ex-Skandal, sogar Baumärkte und Einzelhandelsketten schalten Werbung mit Ihnen. Und die Piratenpartei, stimmt, die gibt's ja auch noch, jubelt, wir sind Kanzler. Lieber Olaf Scholz, aus PR-Sicht hätte es ja nicht besser laufen können. Statt als Scholz-O-Mat im Schlabberpulli kommen Sie auf einmal leicht verwegen daher, hingefallen, aber wieder aufgestanden und dann noch selbstironisch. Da ist der Friedrich Merz ganz neidisch und überlegt, was er denn jetzt tun könnte zur Imageaufbesserung. Die Idee mit dem Holzbein soll sein PR-Team aber verworfen haben. Unbestätigt ist auch, dass ihre Augenklappe jetzt zum Markenzeichen werden soll, so à la unter den Blinden ist der einäugige König. Immerhin, über einen Verdacht sind sie ja erhaben, dass sie auf dem rechten Auge blind sind. Das trifft dann doch eher auf den Markus Söder zu, ganz ohne Augenklappe. Es grüßt Sie ganz herzlich und wünscht gute Besserung, Ihr Fan Sabine Geipel.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Michael Felser. Milena aus Renningen hat ihm eine Mail geschrieben. Sie arbeitet als kaufmännische Angestellte und ihr Chef verlangt, dass sie auch in ihrer Freizeit an Firmenveranstaltungen teilnimmt. Da geht es zum Beispiel um eine Art Workation, schreibt sie, also ein Wochenende in einem Selbstversorgerhaus. Es geht um wöchentliche Spieleabende oder eine gemeinsame Renovierungsaktion im Firmengebäude. Aber darf der Chef das überhaupt verlangen? Unser Arbeitsrechtler Michael Felser sagt ganz klar, nein.
Natürlich, wenn man arbeitsfrei hat, kann der Arbeitgeber einen nicht zu irgendwelchen betrieblichen Veranstaltungen oder Verrichtungen heranziehen, auch wenn das nicht so aussieht wie die normale Arbeit. Das geht nicht, sondern arbeitsfrei ist arbeitsfrei. Und selbst wenn das praktisch angeordnet würde, müsste es bezahlt werden wie Überstunden. Ja, und dann könnte man darüber nachdenken, gehört das überhaupt zu meinen arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeiten, so Renovierungsarbeiten vorzunehmen und. Also das ist freiwillig. Ich will das auch nicht verteufeln, sage ich mal so. Manchmal ist es ja in Kindertagesstätten oder ähnlich, es ist ein schönes Gemeinschaftserlebnis und gut gewollt, gut gedacht, aber eine Pflicht dazu gibt es nicht.
Die nächste Frage kommt von Wolle aus Sachsenheim. Er hat einen Arbeitsvertrag über 50%, arbeitet regulär, aber weniger, weil zur normalen Arbeitszeit laut Vertrag eigentlich Überstunden oder Rufbereitschaften kommen sollten. Das Problem ist aber, sein Chef ruft diese Mehrarbeit nicht ab, sodass Wolle teils über 100 Minusstunden hat. Auch er will wissen, darf das sein? In dem Fall sagt unser Arbeitsrechtler allerdings, ja, so eine Regelung kann zulässig sein. Er hofft nur, dass die Minusstunden in einem Arbeitszeitkonto erfasst werden.
Das heißt also, wie hier passiert es dann eben, dass er, wenn er nichts zu tun hat, dass man dann ins Minus rutscht und das dann in Zeiten, wo viel zu tun ist, nacharbeiten muss. Die gute Nachricht ist, das ändert nichts daran, dass der Arbeitgeber natürlich dafür sorgen muss, dass man beschäftigt ist. Also das heißt, es ist nicht so, dass nachher Gehalt abgezogen wird, weil man die Minusstunden nicht ausgleichen konnte, sondern dann ist das Pech vom Chef. Ja, dann verschwinden die Minusstunden irgendwann, meistens nach einem Jahr, oft auch kürzer, ne, sodass also der Nachteil hier zwar darin besteht, dass es schwankt, das ist bei Arbeitszeitkonten und Flexibilisierung der Arbeitszeit leider so, aber er muss nicht damit rechnen, dass er also weniger Geld bekommt.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Eigentlich war es mal eine Corona-Hilfe, dass die Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants von regulär 19 auf aktuell 7% abgesenkt wurde. Nach diversen Verlängerungen soll diese Sonderregelung Ende des Jahres auslaufen. Folglich würde Restaurantessen mit einem Schlag mehr als 10% teurer werden. Da wird sich natürlich der eine oder die andere schon überlegen, noch essen zu gehen. Und genau das macht vielen in der Gastronomie große Sorgen, berichtet Wolfgang Brauer.
In der Küche des Von und Zu im alten Kurhaus in Bad Ems werden Speisen vorbereitet. Am Wochenende stehen zwei große Hochzeiten an. Das Geschäft läuft gut, noch. Aber wenn die Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants 2024 wieder auf 19% steigt, hat Inhaber und Küchenchef Kai Ruckdeschel ein Problem. Viele Hochzeiten für nächstes Jahr sind schon lange geplant und er hat sie mit dem niedrigen Steuersatz kalkuliert.
Die haben bei uns fest gebucht, die müssen eine Anzahlung machen. Wir versuchen ein Entgegenkommen zu machen und hauen einfach nur 5% drauf, um nicht den Kunden damit aufzuverprellen. Weil am Ende des Tages würden vielleicht einige abspringen.
Wie preissensibel Gäste beim Essen gehen sind, hat der Küchenchef während der Corona-Krise gemerkt, als die Mehrwertsteuer vorübergehend von 19 auf 7% gesenkt wurde.
Wir haben die Reduzierung 100% weitergegeben, klar. Durch diese niedrigere Mehrwertsteuer haben wir ja unsere Kunden auch behalten, was ich ganz, ganz wichtig finde.
Das haben aber nicht alle Gastwirte gemacht. Kai Ruckdeschel ist jetzt in einer Zwickmühle, denn die höhere Mehrwertsteuer ist nicht sein einziger Kostenfaktor.
Ich habe mehr Personalkosten, wir haben höhere Energiekosten.
Die Gastwirt Kai Ruckdeschel nicht alle auf einmal auf die Gäste abwälzen will, um sie nicht zu verprellen. Dass Gäste wegbleiben, befürchtet auch der Hotel- und Gaststättenverband Ihoga und möchte deshalb nicht zum alten Mehrwertsteuersatz zurück. Er befürchtet, dass viele Kneipen und Restaurants schließen müssten. Das will Katharina Nicolai vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim aber nicht gelten lassen.
Klar ist, die Absenkung des Mehrwertsteuersatzes war als temporäre Maßnahme gedacht. Die wurde mehrfach verlängert. Aber bei unternehmerischer Planung konnte schon lange berücksichtigt werden, dass es wieder zur Anhebung des Mehrwertsteuersatzes kommen würde.
Außerdem hätten auch andere Branchen höhere Kosten und Personalprobleme, meint die Professorin für Unternehmensbesteuerung.
Und von daher wäre es ein sehr selektiver Eingriff, weiterhin diese Begünstigung der Gastronomie zu gewähren. Das wäre ungerecht.
Lisanne Güll, Mitinhaberin des Von und Zu in Bad Ems, sieht das anders. Der Lebensmitteleinzelhandel durfte während der Pandemie öffnen. Die Gaststätten mussten lange geschlossen bleiben, klagt sie. Deshalb hofft sie noch auf Einsicht der Politik bei der Mehrwertsteuer.
Finde ich das auch den Gästen gegenüber wieder ein bisschen unfair, dass man jetzt wieder die Lust und die Freude am Feiern nimmt, dadurch, dass man sich das eventuell nicht mehr leisten kann, wo wir uns nach dieser ganzen Corona-Miserie ja gerade erst berappeln.
Ja, die Hoffnung bleibt offenbar, dass der Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie doch nicht weiter steigt. Allerdings bisher sind zumindest keine Pläne der Politik bekannt, diese als Corona-Hilfe gedachte Regelung nochmal zu verlängern. Und das war SWR1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Eins gehört. SWR1.